Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Hallo Thomas.
Hallo Fabian.
Wir sprechen heute über den, ja, wir haben gerade auch so versucht, einen Titel zu finden. Wir haben noch keinen Titel für die Folge, aber sagen wir mal den Rechtsruck der Welt, weil ich würde sagen, nur dass Deutschland irgendwie nach rechts tendiert, das wäre grob gelogen.
Aber fast Rechtsradikalisierung.
Ja.
Sogar in Teilen.
Ne? Ja, Rechtsradikalisierung, Rechtsextremismus, aber halt auch nicht nur im eigenen Land, sondern zum Beispiel ja auch in den USA. Gerade der Wahlkampf ist ja präsenter als jedes andere Thema dort. Donald Trump hat sich, heute kam ja die Meldung, mit dem Coronavirus infiziert. Was ist deine allgemeine Meinung gerade zum, ich sag mal, Battle zwischen Trump und Biden? Wie schätzt du die ganze Lage ein? Und glaubst du, dass auch vielleicht jetzt die Corona-Erkrankung von Trump ihm schaden wird?
Also erstens war ja Trump nahe dran, ein Corona-Leugner zu sein. Zumindest war er ein Abwiegler, ein Beschwichtiger. Und im Grunde da in einer Reihe mit rechtspopulistischen Staatschefs. Denn der Boris Johnson in Großbritannien, der hat ja ins gleiche Horn geblasen. Und der Bolsonaro in Brasilien auch. Im Grunde wirklich zu sagen, na ja, das ist doch eine harmlose Kiste. Ich trage keine Maske, ich wahre keinen Abstand. Ne, und auch das, sich selber so als starker Führer zu inszenieren, das Bild, glaube ich, kriegt Sprünge.
Ja, Trump hat ja auch noch diese Woche bei der Debatte Witze über Biden gemacht, dass er ja durchgehend die Maske trägt.
Ja, klar. Also man sieht im Grunde, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen den Corona-Leugnern, Corona-Beschwichtigern und einer ziemlich rechten Haltung.
Ja.
Oder rechtskonservativen Haltung. Denn Trump, ja, wobei durch seine Aussage zu den Proud Boys, da rückt er sich gefährlich nahe an Rechtsextremisten ran.
Ich wollte gerade sagen, das war, ich habe das auch gar nicht fassen können irgendwie, als ich das so gehört habe, dachte ich erst, ich habe mich überhört und habe es mir dann nochmal angeguckt und habe dann gemerkt, nee, doch, das hat er wirklich gesagt.
Ja, ja. Stand down and stand by.
Genau, stand
down and stand by. Und stand by ist ja im Grunde, halte dich bereit, heißt das. Und er hat ja dann auch noch dazugefügt, es braucht jemand, der sozusagen mit der Antifa umgeht.
Ja.
Also das, eigentlich hat er fast so ein Stück ein Lockangebot gemacht, so nach dem Motto, Jungs, ihr seid diejenigen, die mich schützt, der ich Amerika wirklich vertrete.
Ja, es wirkte auch so ein bisschen, als würde er da gerade also so im Hintergrund irgendwie passiv eine Armee versuchen irgendwie zu formieren. Also wirklich, seid bereit. Wenn da was kommt, ich zähle auf euch, also wirklich widerlich.
Also mich hat eine Kollegin, die auch im Online-Geschäft bei mir im Büro tätig ist, hat mir zuerst vor ein paar Tagen gesagt, vor seiner Äußerung, er hat gesagt, droht eigentlich in Amerika ein Bürgerkrieg, und ich habe dann so abgewiegelt und habe gesagt, also Augenblick mal, aber als ich das so hörte, stand by.
Ja.
Da hatte ich gedacht, eigentlich ruft der seine verborgene Armee, der Bürger, was ist es, der Bürgergarden, der bewaffneten Truppen, der Milizen, ne, denn du hast ja auch in allemal das Tragen von Waffen ist ja in vielen Fällen möglich. Jetzt muss ich
da geht dein Handy gerade.
Meine Mobilbox ausmachen.
Du darfst ja auch nicht vergessen, dass fast jeder Privathaushalt in den USA irgendwo eine Waffe rumliegen hat. Also es sind ja nicht nur Garden oder ich sag mal kleine Armeen oder irgendwelche in Anführungszeichen Menschen, die man als Spinner immer wieder abstempelt, sondern es ist ja gang und gäbe, dass eigentlich jeder und jede irgendwie Zugriff auf eine Waffe hat.
Ja,
und das macht es ja nochmal viel gefährlicher.
Er schafft im Grunde mit ein Klima,
ja,
in dem solche bewaffneten Übergriffe durchaus denkbar sind.
Ja, und das Klima in den USA ist ja schon seit Monaten, also eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, aber vor allem seit Monaten kocht das ja schon hoch, gerade auch was das Thema Polizeigewalt angeht. Aber nicht nur dort drüben ist die Polizei umstritten, aber sondern...
Wir kommen noch nicht auf Deutschland, du bist mir zu schnell. Nee, okay. Ich glaube, man muss noch mal sauber sagen,
ja,
diese Proud Boys,
ja,
das sind rechtsradikale die von der weißen Vorherrschaft auf der Welt und vor der Wiedereroberung der weißen Vorherrschaft in dieser Welt träumen und die im Grunde Menschen anderer Hautfarbe als jemand betrachten, die versuchen, das weiße Amerika zu erobern. Also das sind richtige Radikalinskis, das sind Nazis.
Das, ich wollte sagen, das sind Rassisten. Das sind also ja. Proud Boys klingt immer so wie so ein super Begriff. Irgendwie Proud Boys könnte man jetzt auch irgendwie meine Freunde und mich nennen, wenn wir irgendwie über einen CSD laufen. So ja. Daher würde ich diesen Begriff eigentlich kennen. Es klingt so harmlos, aber im Endeffekt sind es teilweise echt gefährliche, mit rechten Gedankengut versehene Menschen, die er jetzt so ein bisschen auf Standby holt, aber ihnen ja auch das Gefühl gibt, hey, vielleicht kommt der Punkt, da brauche ich euch. Und da habe ich echt Angst vor. Also ich wollte aber jetzt auch nicht ablehnen.
Ja, aber der, auch, der hat ja, er hat sich auch vom Ku Klux Klan nie distanziert.
Nein, nicht.
Also
nicht
im wirklich. Grunde, du hast richtige rechtsextreme Organisationen,
ja.
die zum Teil im, auch im Untergrund oder als geheime Organisation operieren, wie der Ku Klux Klan. Du hast bewaffnete Bürgergarden. Du hast Leute beispielsweise in Portland, die der Staatspolizei helfen, Menschen, die demonstrieren, zu verhaften. Also das rückt schon ganz gefährlich. Er wird sich immer rausreden können, ich habe nicht dazu aufgerufen.
Ja.
Aber er schafft ein Klima der Aufhetzung und der Gewaltbereitschaft.
Ja, sorry, aber Proud Boys, also das sind keine Proud Boys, das sind einfach Nazis, Rassisten. Das, also man kann die Menschen auch einfach mal so benennen. Also ich mag diesen Begriff auch Proud Boys einfach nicht, den er da.
Ja gut, aber das ist ja typisch.
Ja.
Dass die sich erstens die Boys.
Ja.
Ne, und zweitens Proud of America. Na, also
ja.
und Proud of being a man and Proud of being white. Also das sind ja auch ganz verführerische Namen.
Ja.
Die sich diese Gangs zugelenkt
ja,
haben.
Ja, das meine ich. Und vor, bevor er das gesagt hätte, Proud Boys, so, also, den Namen hätte ich noch vor dieser Aussage noch anderen Leuten geben können. Also, ja. Wie gesagt, wirklich auf Menschen, die vielleicht irgendwie stolz auf das sind, was sie tun, irgendwie auch in der LGBTQI-Szene sagt man auch immer wieder oft das Wort Proud. Und wir sind ja auch Proud.
Ja,
und
aber da siehst du, dass die Faschisten
ja.
Anleihen nehmen.
Ja.
Auch an, sagen wir mal, an Kultur, die progressiv ist, die modern ist. Ne? Übrigens ja auch in der Kleidung.
Ja.
Ne? Also ich meine, es ist ja heute nicht mehr so, dass das nur noch die hohlen Klatzen sind.
Mit Springerstiefeln.
Mit Springerstiefeln. Nein. Ne? Das ist die Anleihen
ja.
sozusagen auch bei der linken Avantgarde. Die sind richtig da.
Ja, manche von diesen Menschen mit starkem rechten Gedankengut, Nazis, kann man ja auch oft mal so aussprechen, sind auch in der Polizei, weil ich würde gerne jetzt die Brücke nach,
ja, für dich
in Ordnung
bitte
ist,
macht das.
Ja. Nach Deutschland schlagen, weil gerade auch hier diskutieren wir ja seit Monaten darüber, zum einen, ob wir endlich mal eine Untersuchung machen sollten zum Thema, sind das Einzelfälle, sind das keine Einzelfälle, und eigentlich jede Woche kommt ja wieder irgendein, gefühlt mittlerweile jeden Tag, kommt wieder ein neuer Skandal irgendwie an die Oberfläche. Seien es irgendwelche WhatsApp-Gruppen, die entdeckt werden. Was ist deine Sicht so als Politiker da drauf? Weil ich bin zum Beispiel ganz klar dafür, dass man da einfach eine Untersuchung machen muss. Für mich sind das einfach viel zu viele Einzelfälle, in Anführungszeichen, dass man sie noch Einzelfälle nennen kann. Wie siehst du das?
Also ich bin da wahrscheinlich zögerlicher und noch etwas zurückhaltender als du es wahrscheinlich bist.
Mhm.
Also ich will dieses Gefühl, diskriminiere ich damit einen großen Teil beispielsweise der Polizei, oder fühlt die sich diskriminiert, ne, wenn es Einzelfälle wären. Deswegen bin ich da schon etwas behutsamer und zurückhaltender, aber wenn ich jetzt die Fülle an aufgedeckten Fällen sehe. Und jetzt wurden gerade wieder eine Chatgruppe in Berlin aufgedeckt, die so quasi so Mutproben macht, 6 Flüchtlinge zu erschießen. Oder die
quasi Aufnahmerituale, also nicht offizielle natürlich, aber irgendwie um mit dazu, in Anführungszeichen, zu gehören, und schreiben da wirklich ekelhaftes Zeug rein.
Ja, und das ist natürlich, also, und dann haben wir die NSU 2.0. In
ja.
Hessen,
ja.
Ne, die im Grunde ja von Polizeicomputern aus Adressen herausgeholt haben.
Ich wollte gerade sagen, der
Privatleben
Fall.
Privatleben ausgeforscht haben.
Walter Lübcke ist ja jetzt auch nicht so lange her.
Ja, und im Gefolge, im Gefolge der Ermordung von Walter Lübcke, sind ja auch diese NSU 2.0 Briefe aufgetaucht.
Ja, ja.
Übrigens auch wohl einer aus Berlin, so dass es überhaupt nicht dieses NSU 2.0 nicht nur ein hessisches Thema ist. Eines Teils in der hessischen Polizei, sondern über die Ländergrenzen weg. Also insofern jetzt Mecklenburg-Vorpommern, Polizisten, die Leichensäcke sich anschaffen.
Ja,
und Todeslisten
eine riesige Zahl an Leichensäcken. Also, ja,
also du, deswegen, also ich bin zögerlicher gewesen oder zurückhaltender. Heute würde ich sagen, es gibt so viele Belege, dass es eben nicht Einzelfälle sind, dass tatsächlich eine Studie nötig ist.
Und ich glaube auch, also lustigerweise kenne ich ein wenig privat zum Beispiel den Polizeipräsidenten in Köln.
Ja.
Und ich kenne, habe auch so in meinem Leben schon einige Polizisten und Polizistinnen kennengelernt. Und ich glaube, dass die absolut nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben, ich sag mal, die anständige Menschen sind, ich glaube, die haben auch nicht wirklich ein Problem damit, wenn nun so eine, also was du vorhin meintest, mit, dass diese Menschen sich dann diskriminiert fühlen. Ich habe sie nicht gefragt, ich habe da keine Stimmen gehört, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, weil sie wissen ja, dass sie davon ausgenommen sind. Also wenn man bei ihnen was prüfen würde, würde man ja nichts finden.
Naja, du hast natürlich schon.
Ich weiß nicht, ob die da so ein Problem mit hätten.
Du hast in der ultralinken Szene und zum Teil auch darüber hinaus hast du schon Gesamtkollektivhaftungen. Also da gibt es Sprüche gegen die sogenannten Bullen als Kollektiv. Und natürlich wird zum Teil in der ultralinken Szene wird die gesamte Polizei selber kriminalisiert.
Ja.
So, also.
Aber das wäre ja nicht bei dieser Studie der Fall. Also da würde man ja nicht ganze Polizei als rechts abstempeln.
Ja, aber da, du redest ja, wie fühlen sich Polizisten und Polizistinnen. So, und da gibt es schon eine, also deswegen bin ich zögerlicher. Aber ich würde vom Gefühl her sagen, dass heute viele Polizeiangehörige, nachdem doch die Menge inzwischen deutlich gewachsen ist, dass die im Grunde sagen würden, nee, wir halten es für richtig, dass so eine Studie gemacht wird. Und deswegen ist es auch überfällig, dass wir den Seehofer, dass wir den richtig triezen, dass das endlich gemacht wird.
Aber machst du das im Bundestag? Also setzt du dich aktiv zum Beispiel auch für so ein Thema ein? Ich weiß ja auch nicht, was du den ganzen Tag da eigentlich tust.
Also ich sag mal so, ich kann das jetzt twittern.
Ja.
Aber ich bin dafür nicht zuständig. Das machen die Innenpolitiker. Aber ich habe mit meinem Kollegen, der die Innenpolitik macht, schon darüber gesprochen.
Ja.
Der ist auch zurückhaltend, aber ich habe ihm gesagt, bei mir ist eine Schwelle überschritten. Und dann werde ich natürlich auch da, wo ich beeinflussen kann, werde ich das machen.
Jetzt weiten wir mal das Thema auch so ein bisschen aus. Also wir merken, wir haben ein großes Problem, ein rechtes Problem in der Polizei. Wir haben aber auch, und darüber wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig gesprochen, ein riesen rechtes Problem allgemein in der deutschen Bevölkerung. Es gab ja jetzt auf ProSieben dieses ProSieben-Spezial, diese Dokumentation, wo ja auch der Sprecher der AfD, der Christian Lüth, heimlich gefilmt wurde und aufgenommen wurde und da ja auch ein Statement rausgehauen hat. Ich weiß, hast du es gesehen? Also wahrscheinlich
nein,
schon.
Nein, ich habe die Sendung nicht gesehen.
Nicht?
Aber nein.
Aber von seiner Aussage.
Ich bin kein TV-Schauer, sondern ich arbeite viel, aber ich habe das natürlich zeitnah online verfolgt.
Ja, und seine, also auch für die es vielleicht nicht so, ich glaube, man hat es eigentlich mitbekommen, aber für die es nicht so mitbekommen haben. Er hat ja gesagt, die Geflüchteten, also allgemein die AfD profitiert quasi von der Flüchtlingskrise und die Geflüchteten, die man jetzt ins Land holt, die könnte man ja nachher im schlimmsten Fall auch noch erschießen oder sogar vergasen. Ja, war ja seine wörtliche
Aussage. Das war seine wörtliche Aussage, aber was auch noch dazu gehört, seine Aussage, dass er sagt, je schlechter die Situation wird, umso besser. Also und das ist natürlich, das ist brutal. Im Grunde heißt das, da gibt's eine politische Partei und er sagt ja, er hat das mit dem Gauland diskutiert.
Gauland ruft ihn ja auch immer wieder an.
Ja, da gibt's eine ganz enge Beziehung. Ja. Gauland hat sichergestellt, dass er nicht entlassen wurde über lange Monate. Und also deswegen, das ist jetzt nicht, auch das ist kein Einzelfall, diese extrem rechtsradikale Gesinnung, sondern einer der Führer der AfD sieht das so.
Ja.
So, und nur du hast vorher gesagt, wir haben ein ganz großes Problem in der deutschen Bevölkerung.
Wir haben in der Bevölkerung, das sah man auch in der also Doku, dass da halt, da wurden Nazi-Festivals gefilmt, da hat man einen sehr jungen, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, aufstrebenden Nazi, der war 17, den hat man begleitet, der ist auch relativ wohl bekannt, auch in Kreisen des Verfassungsschutzes. Man hat quasi Kämpfe, wo sich rechte, zum Teil verbotene Organisationen treffen, hat man gefilmt. Also es ist ja nicht nur die Sache, dass wir eine Partei haben, die rechts abdriftet. Oder eine
Szene.
Wir haben Polizisten, sondern genau, wir haben eine Szene. Und wir merken ja auch allgemein in der Bevölkerung, dass zum Beispiel auch bei der Corona-Demo, die wir hatten, Menschen gar nicht mehr wirklich aufschrecken, wenn sie auf einmal neben sich die Reichskriegsflagge sehen.
Ja, aber deswegen von einem ganz großen Problem in der deutschen Bevölkerung zu sprechen, halte ich persönlich für übertrieben. Sondern wir haben, du hast im Grunde, seit ich zurückdenken kann politisch, du hast einen Bodensatz in Deutschland von 7-10% der Wähler und dann wahrscheinlich auch derer, die noch nicht wählen können oder die nicht wählen, die richtig nicht auf dem Boden des Grundgesetzes Faschisten wählen, die Republikaner früher, die NPD, wie auch immer, heute die AfD, dann hast du, und das haben wir ja bestens auch an der Corona-Debatte, die wir geführt haben, gesehen, dann gibt es im Grunde Hippies, die da mitmarschieren, Weltverbesserer, Naturgläubige, die im Grunde sagen, das soll die Natur auskurieren, und du hast ganz normale Bürger und Bürgerinnen, die im Grunde sagen, ich möchte die Einschränkung meiner Freiheitsrechte nicht. Also deswegen würde ich, bevor ich sozusagen alle über einen Kamm schere, bin ich immer einer, der sagt, ich differenziere.
Stimme ich dir zu, aber mein Hauptproblem ist auch weniger, also natürlich diese rechten Gruppierungen, auch wenn du von 7-10% ist, jetzt müsste man genau gucken, wie viele, aber klingt nach einer Zahl, die relativ gut da im Rahmen liegt. Mein Hauptproblem ist eigentlich gerade, dass jetzt natürlich durch die Doku Leute aufgeschreckt sind, aber dass wir auch viel zu lange gewisse Dinge einfach hingenommen haben, dass das für uns auch Normalität wurde und dass, wie gesagt, bei so einer Demonstration, wenn da auf einmal Reichskriegsflaggen ausgepackt werden, dass da nicht auf einmal alle anderen, die sich ja auch nachher von den Nazis dort distanziert haben, dass sie nicht schon da irgendwie aufgesprungen sind und gesagt haben, Moment mal und stopp und wir können hier nicht mehr mitlaufen. Und wir sehen auch in der Reaktion der Bevölkerung, viele, die ja gesagt haben, so, ach so, ja, weiß ich nicht, die Flagge fand ich jetzt nicht so schlimm und da waren doch keine Hakenkreuze. Also du siehst das Problem. Eine
große schweigende Mehrheit.
Genau, wir haben, es wird runtergespielt, beziehungsweise es wird immer wieder geschickt ignoriert. Und das ist in meinen Augen ein Problem. Also das Problem, was wir da haben, die 7-10% werden oft gar nicht wirklich wahrgenommen. Wir stellen uns als Deutschland immer als einen so offenen und freien und linken, liberalen Staat dar. Aber wir haben also rechts...
Linken Staat stelle ich mich nicht
dar. Nein, aber offen und tolerant und vertreten die demokratischen westlichen Werte. Aber wir haben dann im Endeffekt viel zu viele Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei. Wir haben viel zu viele Menschen, die immer noch eine AfD wählen. Und das ist in meinen Augen ein Problem, was die gesamte Bevölkerung betrifft.
Ja, wir haben auch deutlich schwächer, aber früher deutlich stärker in der linksextremen Szene etwas. Das hat man bei in Hamburg erlebt, bei den brutalen Demonstrationen. Das erlebt man auch, wenn eine linken Politiker sagt, dass man die Reichen aufhängen soll oder erschießen. Ich sag das einfach, wenn ich hörte dich sagen, das linke Deutschland. Nein, das linke Deutschland ist nicht mein Land.
Nein, das meine ich, das gibt es nicht. Das
und ist, es gibt Linksextreme.
Ja.
Zugegebenermaßen war das Auge viel stärker auf sie gerichtet und das Auge auf die Rechten war oft manchmal blind gewesen. Ich glaube, das ist zumindest bei den Sicherheitsbehörden heute anders. Aber das möchte ich einfach der Sauberkeit dazu sagen. So, aber was natürlich im Grunde rückt die Verfassungsfeindlichkeit der AfD immer näher. Und ja. denn ja auch die Fraktionen zerbrechen. In Niedersachsen, in Bayern gibt es seit Monaten einen Streit zwischen Gemäßigteren, was immer das ist, in der AfD und den ganz Rechtsradikalen. Das heißt, im Grunde beginnt gerade diese Partei sozusagen sich zu fokussieren auf den alten Flügel.
Aber was glaubst du, was ist der Weg, den die AfD in den nächsten Monaten gehen wird? Oder welcher Weg ist vielleicht auch sinnvoll von ihren politischen Zielen? Glaubst du, sie werden sich stärker radikalisieren, dass sie wirklich deutlich rechtere Wege weiter in den Vordergrund stellen und einschlagen? Oder glaubst du, sie versuchen wieder so ein bisschen den Anschluss zur Mitte zu finden, den sie ja gerade eigentlich zerschossen haben?
Ich persönlich glaube an die Spaltung.
Ja. Aber tut das so einer Partei wirklich gut? Also glaubst du, dass diese Partei im Endeffekt auch weiterhin diese hohen Stimmenzahlen in bestimmten Bundesländern erzielen wird, wenn sie komplett gespalten ist?
Also die rechte Parteienlandschaft über meine 50, 60 Jahre, wo ich da drauf gucke,
ja,
die ist immer an sich selber kaputt gegangen. Die NPD, die Republikaner, die Schill-Partei in Hamburg, sie ist immer an internen Kämpfen zerbrochen. Aber diese 7-10%
ja,
bleiben erhalten. Der Bevölkerung, die eine rechte oder rechtradikale Einstellung hat. Das heißt, das ist immer wieder der Nährboden für das Wiederaufkommen und Wiedererstarken von rechtsradikalen Parteien. So, und du kannst nicht automatisch davon ausgehen, dass es nicht irgendwann mal eine rechtsradikale Partei gibt, die tatsächlich stabil weiter existiert. Bei ja, der AfD glaube ich, das ist nicht der Fall. Dazu sind die Auflösungserscheinungen inzwischen schon zu groß. Und dann wird das dazu führen, dass es im Grunde eine richtige rechtsradikale Partei gibt. Ich hoffe, die relativ bald vor dem Bundesverfassungsgericht verboten wird.
Ja.
Und dann wird es eine rechtskonservative Partei geben, die sozusagen die Schichten erfasst, die nicht Rassisten sind, die nicht an eine Wiederaufstehung des Dritten Reiches glauben und vieles andere mehr, sondern die halt eine rechte konservative Einstellung haben.
Das heißt aber,
und
die darfst
genauso hier existieren wie eine linke Szene.
Aber du glaubst nicht daran, dass sich die AfD irgendwie nochmal zusammenreißt, dass die AfD wieder irgendwie eine einheitliche Politik schafft, sondern du glaubst daran, dass sie sich weiter, so wie es ja jetzt gerade auch der Fall ist, spaltet und...
Die wird sich zerfleischen. Das wäre meine Prognose.
Ja. Ne?
Das heißt natürlich nicht, dass es so kommen muss.
Ja.
Das ist nur mein Blick in die Kristallkugel.
Ja, nein, mega spannend. Also es gibt ja auch Experten, die schon auch vor Monaten gesagt haben, dass eigentlich das Ende der AfD schon bevorsteht. Ja. Und das, ich sag mal, ich fände es ja auch eher positiv. Also ist aber auf der anderen Seite, was du ja auch schon sagst, diese 7-10%, die werden wiederum andere Vereinigungen und dann daraus entstehende Parteien finden. Und du kriegst das Problem ja nicht nur gelöst, indem du eine Partei irgendwie von der Bildfläche drängst. Deswegen, also.
Deswegen, im Grunde reden wir eigentlich, wie gehen wir mit rechtsradikaler Gesinnung in einem kleineren Teil der Bevölkerung um?
Ja. Und wie gehen wir damit um? Also, wenn ich auch dir als Politiker die Frage so stellen darf, wie wollen wir in der Zukunft damit auch umgehen?
Zwangsbekehrung geht nicht.
Ja.
Du kannst im Grunde, jetzt reden wir ja wirklich, wir reden übrigens, natürlich ist die AfD besonders stark im Osten Deutschlands.
Ja.
Aber ich kenne nicht wenige Bürgerinnen und Bürger oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer in Bayern, die im Grunde mir sagen, also ich denke jetzt drüber nach, ob ich nicht AfD wähle.
Und auch in NRW sind die Stimmen leider zu viele.
Ja, und du hast aber natürlich hast du, wenn du dann in Teile des Ruhrgebiets gehst,
ja,
wo die Armut besonders groß ist, dann hast du auch große Ballungen der AfD. Also im Grunde hat das mit dem Gefühl zu tun, sind Regionen abgehängt?
Ja, aber zum Beispiel in Dortmund gibt es ja auch eine ziemlich große rechtsextreme Szene. Ja. Und Dortmund ist nicht so stark abgehängt, wie es andere Regionen zum Beispiel im Osten von Deutschland sind, wo die AfD viele Stimmen bekommt. Also klar, Dortmund ist jetzt nicht Berlin, aber eigentlich ist Dortmund eine mittlerweile recht moderne, digitalisierte Stadt und trotzdem...
Dann bist du aber in Teilen der Stadt nicht zu Hause.
Naja, ich gehe auch bewusst in bestimmte Teile nicht von Dortmund, aber, weil ich mich da nicht so rein...
Ja, aber die alten Arbeiterreviere, geh da mal hin.
Ja, ich meine, wir können ja auch, weil du gerade auch von ostdeutschen Gebieten gesprochen hast, dass das immer in so in Kreise zu packen. Ich habe auch in Köln kenne ich viele Menschen, die auch eigentlich super modern und aufgeklärt leben und trotzdem immer wieder in so eine rechte auf so eine rechte Seite driften. So, das ist.
Ja, aber du hast.
Ich glaube, das Problem steckt viel tiefer, als dass wir sagen können, das sind abgehängte Regionen.
Das habe ich ja auch nicht gesagt.
Ich
habe gesagt, abgehängte Regionen sind ein Teil.
Ja.
So, ein zweites Teil ist schlicht und einfach Fremdenfeindlichkeit. Das heißt, du bist ein Mensch und sagst, ich möchte eigentlich in diesem Lande leben, so wie wir immer gelebt haben. Ich will keine Einwanderung haben. So, das ist jetzt keine White Supremacy Seite, aber ja. Es geht in die Richtung, wo man im Grunde sagt, wir Deutschland gehört den Deutschen. Und das sind auch...
Das ist schon eine sehr rechte Aussage. Also
ja, aber da gibt es nicht wenige Bürgerinnen und Bürger,
ja.
die so etwas sagen. Und da bist du natürlich, das ist noch nicht Faschismus.
Ja.
Aber es ist deutlich näher am Faschismus dran, als wir denken.
Glaubst du, wenn wir mehr von diesen Sachen aufdecken, wenn wir wirklich mal eine Studie zu Rechtsextremismus in der Polizei auf den Weg bringen, wenn wir auch, also oftmals wurden ja solche Taten unter den Teppich gekehrt oder als gut bürgerlich abgestempelt, wenn wir wirklich Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus auch als das betiteln, was es ist. Glaubst du, dass es helfen würde, dass gerade die Menschen, die man jetzt nicht als Nazi bezeichnen würde, aber die immer wieder auch so ein bisschen in die rechte Seite driften, dass die vielleicht auch merken, wow, damit will ich gar nichts zu tun haben? Also glaubst du, es wäre auch gut für die allgemeine deutsche Bevölkerung, stärker Aufklärungsarbeit im rechten Bereich zu betreiben?
Ja, das allemal. Aber persönlich glaube ich, dass vieles an dieser sogenannten Aufklärung hier rein und hier raus geht.
Sondern das merke ich auch.
Ja, es hat, da bin ich dann eher jemand, der sagt, wie schaffe ich es, dass eine ordentliche Regionalentwicklung in abgehängten Gebieten ist? Wie setze ich durch, dass es keine sogenannten befreiten Gebiete gibt?
Ja.
Ne, wo im Grunde Rechtsradikale ganze Kommunen beginnen zu durchdringen und auch die Kommunalverwaltung und wo es normal ist, rechtsradikal zu sein, sowas, solchen Themen entschieden, auch bis rein den Anfeindungen der Bürgermeister gegenüber, ne, da geht es ja massiv zu. Da auch tatsächlich mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegenzuhalten, denn du hast natürlich in vielen Teilen Deutschlands auch eine relativ tolerante Haltung von der Politik gegenüber rechten Bewegungen. Und da wird im Grunde...
Das meine ich ja. Muss man da wirklich auch mal aktiver vorgehen und sagen...
Ja, aber wer soll aktiver vorgehen? Wer ist es denn?
Das weiß ich ja auch nicht. Es war ja... natürlich jeder Einzelne, ganz klar. Aber ich glaube auch tatsächlich, oder zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch in der Politik, und ich will nicht jetzt irgendwie auf deine Partei zu stark eingehen oder auf konkret Parteien, aber ich glaube auch da, dass da viel zu lange Sachen hingenommen wurden. Also natürlich... bei rechten Angriffen nicht von den Linken, die haben das natürlich immer kritisiert, aber dass man da auch zum Beispiel in einer christdemokratischen Partei viel zu lange Rechtsextremismus einfach als, ich sag mal, gut deutsch-bürgerlich abgestempelt hat.
Also das will ich nicht ausschließen, aber nimm mal das Beispiel. Als Kemmerich mit den Stimmen der AfD in Thüringen gewählt wurde.
Ja.
War nach 2 Stunden, lange bevor andere Politiker reagiert haben, habe ich klar und deutlich gesagt, mit Faschisten paktiert man nicht.
Du bist wütend, da hatten wir eine Podcast-Aufnahme, da war die Meldung seit 5 Minuten oder so raus und du bist wütend.
Ja, aber bei uns ich habe das auch über Facebook.
Naja.
Das ist, verstehst du? Es ist so, ich glaube schon, dass Politiker da noch stärker hinstehen müssen.
Ja.
Und Stellung beziehen und sagen, da, nicht mit uns. Und halt, kein stillschweigendes Einvernehmen. Ne, da habe ich ja auch in meiner eigenen Fraktion, in eigenen Partei, habe ich richtig Ärger gemacht zu diesem Thema.
So. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Also wir machen jetzt hier keinen Podcast über deine Partei, aber als ich das ja auch mitbekommen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, was für ein Standpunkt wirst du wohl einnehmen.
Ich habe natürlich auch einige über die Rübe bekommen, so nach dem Motto, was erkühnst du dich eigentlich? Denn ich in einem Ding habe ich ja den Ausschluss von Kemmerich ins Gespräch gebracht.
Ja.
So, und da sagen wir, also, was will denn der hergelaufene Quereinsteiger, was erkühnt er sich, solche Forderungen aufzustellen?
Aber ich finde das gut. Ich finde das, also das...
Ja, aber das ist jetzt sozusagen nicht Standard in den bürgerlich-demokratischen Parteien. Dass man so hart reagiert. Na, sondern gibt es in jeder Partei wirklich bei den Grünen, bei den Sozial- und Christdemokraten, die wirklich mit der Leidenschaft und der auch der Emotionalität sich gegen sowas stemmen.
Ja.
Aber die Masse ist dann halt auch eher befriedet.
Aber dann stimmst du mir ja schon zu, dass gerade auch in den politischen Reihen auch der anderen Parteien zu oft solche Sachen geduldet werden oder gerne mal
nicht
als
geduldet, aber
es wird ja nichts unternommen. Es wird nicht
genügend oft Zivilcourage gezeigt, auch in der Politik.
Ja, oder nenn es so, aber das geht ja auch.
Ja, nee, geduldet ist was anderes. Das ist ja, dulden heißt, ich nehme so ein Thema hin. Zivilcourage zeigen heißt, ich stehe auf und sage, so nicht mit mir.
Ja, aber ich meine ja gerade in den Parteien, auch als das in deiner Partei passiert ist, haben sehr viele auch einfach aus der FDP jetzt nicht wirklich eine Stellung dazu bezogen, beziehungsweise wenig Stimmen waren so radikal wie deine Stimme.
Ja, aber
und das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube, die gesamte
CDU, was ist denn bitte mit der? Da sprech mal über die, da wurde überhaupt
nichts. Aber ich auch gerade eben.
Ja, da wird, das ist der Grund, dass die Gramm-Karrenbauer zurückgetreten ist.
Ja.
Weil sie die thüringische CDU nicht in den Griff bekommen hat.
Ja.
So. Aber sie hat, da bin ich wieder, sagen wir mal, da bin ich dann wieder mit ihr mehr beieinander, als sie die Eliteeinheit der Bundeswehr aufgelöst hat.
Ja.
Wo narzisstische Lieder und Grüße ausgetauscht worden sind. Das ist ein klarer Akt des Gegenhaltens.
Ja, und es ist also gerade auch an einem Beispiel von Frau Kramp-Karrenbauer merkst du ja auch, es ist schwierig. Also es ist, ich sehe sie auch nicht als links an.
Du hast sogar linke Politiker,
ja,
die mit der AfD paktieren.
Wer zum Beispiel?
Gerade in einem ostdeutschen Bürgermeisterwahl ist das passiert.
Ja, ach so, das mal, ja,
ich ja, nur, klar.
Mal, dass du, ja, kommst ja. Konkret.
Also du hast, das ist eine Sache, die sicherlich nicht in der Menge, wie es in einer CDU oder auch in meiner Partei, wo eine Debatte zu spät angefangen worden ist.
Ja.
Aber das ist auch in anderen Parteien ist diese Frage, wo stehe ich und wie grenze ich mich ab, durchaus ein Thema.
Ja, ich gucke gerade auch mal, also es tut mir leid, ich finde es mega spannend, ich gucke aber wieder auf die Uhr und versuche irgendwie ein bisschen den Bogen hier zu finden, dass wir das Thema
ja, zu... Aber eine Runde haben wir nicht hingekriegt. Wie kriegen wir tatsächlich den rechtsradikalen Boden, wie kriegen wir denn deutlich geringer? Also ich sage bewusst nicht weg.
Ja.
Sondern ich sag mal, man kann ja schon froh sein, wenn es nicht 7% sind, sondern 4.
Ich denke, die Frage können wir nicht in einem Satz beantworten. Also ich sag mal, auch wenn es so einfach wäre, dass wir es in einem Satz beantworten können, hätte man es vielleicht schon getan.
Ja,
aber
es hat
ein Ansatz von mir war ja eben, dass man auch gerade in den politischen, eben nicht rechten, sondern wirklich demokratischen Parteien auch mal stärker und härter durchgreift, auch wenn es zum Beispiel um so eine, ja, um so eine Studie geht in der Polizei, die längst in meinen Augen überfällig ist. Ich glaube, wenn man nämlich wirklich dann solche Sachen als Rechtsextremismus betitelt, verlieren zum Beispiel eine Partei wie die AfD.
Ich halte das für blauäugig. Ich halte das für.
Ja, aber das ist doch der erste Schritt, der mal gegangen werden muss.
Du brauchst Ausbildungsplätze für junge Menschen, sodass sie im Grunde eine Möglichkeit haben, ihr Leben anders auszurichten. Du brauchst Wirtschaft in schwachen Regionen, sodass im Grunde erst Arbeitsplätze da sind, wo Menschen sozusagen ein sinnstiftendes Leben aufbauen können. Du brauchst eine verdammt gute staatsbürgerliche Bildung. Ne? In Sachsen kann man verdammt gut Mathematik, aber hat die politische Bildung vergessen. So, da reden wir wirklich über substanzielle Themen, die von Grund auf was verändern.
Und da stimme ich dir auch voll ganz zu.
Wenn dann noch die Politik dazu kommt, ja, und couragierter sagt, so nicht.
Ja.
Und zwar in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und in der Bundespolitik. Dann wäre einiges erreicht.
Ja, ich halte aber auch, also ich stimme dir voll und ganz zu, ich halte aber trotzdem beide Herangehensweisen für unglaublich wichtig. Aber auch zum Beispiel, dass gerade auch die Politik erkennt, man hat es auch in dieser Doku gesehen, da war ja eine Bloggerin, die dann irgendwann aus diesem rechten Netzwerk ausgestiegen ist und die ja im Endeffekt dieses Interview da geführt hat. Ich glaube, es muss auch viel mehr Programme und Möglichkeiten geben, wie du wieder aus so einem Kreis
aussteigst.
Weil ich glaube, es gibt eine unglaublich hohe Dunkelziffer an, sagen wir mal, Nazis, auch an Nazi-BloggerInnen, die da auch nicht mehr wirklich Lust drauf haben, die auch immer wieder zweifeln und die einfach Angst haben, aus diesen Kreisen halt rauszugehen, weil sie eventuell ermordet werden, weil sie klar, terrorisiert werden.
Oder ihre Angehörigen und.
Und das natürlich aber auch verknüpft mit eben Chancen für die Zukunft. Nach dem Motto, wir sorgen aber auch dafür, dass die dann nicht ihr ganzes Leben als Nazi abgestempelt werden, sondern dass die wieder auch ihren Weg ins, ich sag mal, normale Leben und System finden und vielleicht, wie du schon sagst, eine Ausbildung kriegen, dass sie wieder einen Arbeitsplatz bekommen. Also da müssen auch natürlich Chancen gegeben sein, dass man da den Weg heraus.
Wunderbar, jetzt haben wir doch am Schluss des Podcasts noch wirklich eine Palette an Möglichkeiten rausgearbeitet, was zu tun ist.
Ich finde auch schon, ich glaube, so können wir auch den Podcast abschließen. Natürlich freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung und über Feedback. Was denkt ihr da draußen über den Rechtsruck allgemein in der Welt, aber gerade auch den Rechtsruck in Deutschland? Schreibt uns das gerne und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao. Ja.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.